Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Ich sag's ehrlich, vor ein paar Monaten habe ich mir schon gedacht, nicht, dass ich mich umbringen möchte oder dass ich Selbstmordgedanken hatte. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das macht alles keinen Sinn mehr. Ich merke, wie ich die Kinder belaste mit meiner Art. Die drei haben mir gedacht, ich bin einfach nur so traurig, weil ich nicht mehr Eishockey spielen kann. Das war alles nur anstrengend und schwer. Und dann jetzt, wo ich es überstanden habe, dann denke ich mir danach immer, wie konnte ich da so gefangen sein in den Gedanken. Dann eben kam der Anruf, ja, die Polizei nimmt Karls Haus auseinander. Couch, jedes kleinste Eck wurde gesucht. Na ja, wenn, dann kann es nur die Creme sein. Und dann habe ich einen Manager angerufen und bin dann auch ins Büro gefahren, habe dem eben die ganze Geschichte erzählt und dann hat mich der Verein ein paar Stunden später suspendiert und dann war es. Für mich war das Schlimmste, das ging ja abends dann direkt durch die Medien. Am nächsten Tag so die Kinder in die Schule, ich habe das Gefühl gehabt, jeder schaut mich an. Habe ich einen Fehler gemacht? Das sage ich ja, ja. Bin ich dafür schuldig, dass ich deswegen 2,5 Jahre zuschauen muss? Keine Ahnung, ich sage nein.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus dem Sport. Unser heutiger Gast ist Ex-Eishockey-Profi Jannik Seidenberg. Jannik hat über 1000 Spiele in der deutschen Eishockey-Liga gemacht und gehört zu den Silberhelden von Pyeongchang 2018. 2022 kam dann der Schock. Ein Dopingtest schlägt positiv an, seine Karriere ist vom einen auf den anderen Tag vorbei und Jannik fällt in ein tiefes Loch, aus dem er jahrelang nicht mehr rauskommt. Umso krasser finde ich es, dass er heute hier ist und seine Geschichte so offen und ehrlich erzählt, so hart sie auch ist. Es geht um Depressionen, es geht um Selbstmordgedanken. Wenn ihr euch bei dem Thema nicht so wohl fühlt, dann skippt die Folge entweder oder holt euch jemanden zur Seite, mit dem ihr sie hört. Hilfsangebote haben wir euch auch nochmal hier unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das unterstützen, dass wir hier eben genau solche ehrlichen, solche authentischen Gespräche weiterführen können, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo und eine gute Bewertung da lasst. Vielen, vielen Dank euch und jetzt geht's rein in die Folge mit Jannik Seidenberg. Jannik, wie geht's dir?
Wieder gut. War eine schwierige Zeit, wo es auch immer wieder mit Höhen und Tiefen durchging, aber jetzt gerade fühle ich mich gut.
Wie oft wurde diese Frage, die wir so total flapsig im Alltag ganz oft Leuten stellen, ohne sie wirklich ernst zu meinen, wie oft wurde dir dieses, hey, wie geht's, einfach gestellt, wo du dir dachtest, boah, will ich jetzt vielleicht gar nicht ehrlich darauf antworten, ich sage einfach schnell gut und mache jetzt keinen Fass auf?
Ich war ja nicht mehr wirklich so groß in der Öffentlichkeit, deswegen hatte ich, klar, bei Freunden oder Bekannten die Fragen, wo ich dann bei manchen klar ehrlich geantwortet habe, aber bei anderen auch einfach gesagt habe, gut, und dass ich nicht über die Themen sprechen muss, ja.
Und ist das Scham oder was ist das, dass man?
Na, ich würde nicht sagen Scham, sondern eher keine Lust, mit jedem über meine Probleme zu reden. Mich gewissen Freunden zu öffnen. Ja, aber nicht jetzt mit Leuten, mit denen ich nicht eng bin, alles von mir zu teilen.
Ist das auch, also natürlich, man geht ja jetzt nicht irgendwie in der Fußgängerzone auf irgendjemanden hin und sagt und drückt dem seine eigenen persönlichen Probleme dahin, wie so ein Blumenstrauß. Aber ist das auch sowas von deinem Selbstverständnis, wo du denkst so, du bist dieser Ex-Eishockey-Profi, einer, der für ein total aggressives Spiel bekannt war, der einfach auch für so eine Körperlichkeit, für eine Aggression auf dem Platz, auf dem Eis stand, dass das irgendwie auch nicht so ganz in dieses Bild passt, dass man auf der anderen Seite vielleicht auch was Zerbrechliches hat?
Ich denke, während der Karriere habe ich das viel verdrängt und wollte auch nicht die schwache Seite von mir zeigen, sondern immer der Harte, auch in der Kabine zu sein, vor dem die anderen Respekt haben. Ja. dann mit dem Fall, klar, hatte ich viel Zeit für mich und hatte auch das erste Mal so gefühlt Zeit, um meine Karriere mal zu reflektieren, weil davor alles wie in einer Blase oder ein Film abgelaufen ist und ich mir über viele Dinge gar nicht so bewusst war. Aber als dann mal alles weggebrochen ist und Zeit für mich hatte, ja, da ist vieles hochgekommen und war auch viel aufzuarbeiten.
Wann war das erste Mal, dass du dir gedacht hast, oh, jetzt ist irgendwas verrutscht, jetzt ist irgendwas nicht mehr im Guten und wir reden jetzt nicht von einer, oh, ich habe einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche, sondern das ist wirklich mehr als mal schlechte Laune?
Kurz bevor ich zu dem Arzt bin mit dem Corona, da war eben so eine Phase, wo ich Zukunftsängste auf einmal hatte. Da war die Frage, werden unsere Verträge gecancelt? Wir müssen auf Geld verzichten. Ich habe mir ein teures Haus in München gekauft. Kann ich dann überhaupt, falls mir das ganze Jahr nicht spielen, wieder reinfinden? Bin ich dann zu alt? Wollen die mich dann überhaupt noch? Und dann war eigentlich die ganze Zeit immer nur Geldsorgen, obwohl ich eigentlich gut Geld verdient habe. Und was kann ich eigentlich noch außer Eishockey spielen? Was mir eh dann über die letzten Jahre immer so, was mache ich danach? Und das war dann eben die Phase, wo ich mal ein bisschen komisch gefühlt habe und es dann auch dem Arzt mitgeteilt hatte, ja.
Was hattest du da für ein Selbstbild? Weil das eine sind ja diese Sorgen, die man hat, aber es macht ja auch was mit der eigenen Innenschau, wie man sich selber sieht.
Ich habe eigentlich mich immer nur über Leistung definiert. Also wenn ich gut gespielt habe auf dem Eis, dann oder erfolgreich war, dann habe ich mich gut gefühlt. Und wenn die Spiele nicht gut waren, dann habe ich auch die schlechte Stimmung mit nach Hause genommen, Leute spüren lassen und das war eigentlich so mein Hauptding über die Karriere hinweg, dass ich immer mich über die Leistung definiert habe.
Und konntest du dich in dieser Zeit jemandem anvertrauen? Hattest du da wen?
Ja, ich hatte eigentlich immer mein Netzwerk an Trainern, Mentoren, Life-Coaches und hatte da immer wieder meine Leute, mit denen ich über solche Themen dann gesprochen habe und ja, die mir auch extrem in der Zeit dann immer wieder geholfen haben.
Und ist dir das schwer gefallen, dieses Aufmachen, dieser Yannick, der für die Härte auch in der Kabine bekannt war und respektiert werden wollte, dass der sich auf einmal dann Hilfe sucht?
Also wenn die Teams oder bei der Nationalmannschaft da jetzt jemand gestellt wurde, habe ich mich denen eigentlich ungern geöffnet, weil ich immer gedacht habe, die erzählen dann vielleicht doch was irgendwie den Trainer.
Die Sportpsychologen.
Genau, oder auch. Ich hatte immer meine eigenen Fitnesstrainer, mein Bruder hat mir Trainer und für mich war in dem Moment das der Weg und war dann oft gar nicht offen für andere Trainingsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt da mit der Nationalmannschaft waren und wir mussten da ein Programm zum Beispiel machen, wollte ich meins machen, weil für mich war das das Beste und das ist der einzigste Weg und war da gar nicht offen zu schauen, was könnte ich jetzt von dem noch mitnehmen. Ja, das musste ich erst mit der Zeit lernen. Dass es bei jedem gute Sachen und dann für mich rausfiltern, was hilft mir.
Ja.
Und hatte dann eben meine Trainer und bin dann den Weg zu 100% gegangen und war oft dann auch gar nicht offen für andere Dinge.
Und war das schwer, dieses emotionale Öffnen, das erste Mal darüber zu reden, dass man sagt, pass auf, so gut und so hart ich vielleicht auf dem Eis bin, so schlecht geht's mir gerade auch einfach, dass man so Tabula Rasa einmal ganz ehrlich offen rausmacht?
Klar war das am Anfang ungewohnt, weil es schwierig war, überhaupt so meine Gefühle auszudrücken. Aber wenn ich jemandem vertraut habe, wie meinen Leuten, die mich supportet haben, oder auch jetzt hier, wenn ich, dann fällt mir das nicht schwer, einfach die Wahrheit auszusprechen.
Wie war das in deiner Kindheit? Wie war das in eurer Erziehung? War da Platz, über sowas zu sprechen? Oder ging es da auch weniger über Gefühle, emotionale Intelligenz, sondern auch einfach über Leistung?
Ja und nein. Also die Mama und auch der Papa, die waren für uns da, die haben für uns alles gemacht. Die Mama war das Taxi, hat uns zu allen Sportarten gefahren, hat uns mit dem besten Essen versorgt, die mit uns gekuschelt hat, da waren. Der Papa hat viel gearbeitet und bei ihm, klar, der hat auch nur das Beste für uns gewollt und beide haben das so gemacht, wie sie für sich dick halten und haben ihre Vergangenheit oder Muster und Themen von ihren Eltern. Deswegen, klar war der Papa da dahinter, habt ihr trainiert, habt ihr gut gegessen, Aber das macht mich auch dankbar, dass er so eine Disziplin uns da gegeben hat. Und wenn ich dann zurückblicke, ich beschäftige mich viel mit dem Thema, warum bin ich so gut, wollte ich so gut werden, oder das habe ich damals natürlich nicht gemerkt, aber habe ich gemerkt, wenn ich Leistung bringe, dass der Papa stolz auf mich ist, wenn ich im Spiel, sagen wir, wieder 10 Tore schieße, habe ich da was gespürt, bin ich deswegen so gut geworden, so probiere ich dann eben alles zurückzuschauen, aber ja, wir sind, glaube ich, beide relativ erfolgreich gewesen, mein Bruder und ich, und da haben die beiden schon viel richtig gemacht.
Ja, das ist schön, das zu hören, weil oft geht es dann in so eine Richtung, dass die Erkenntnis dann ist, dass man irgendwie die Eltern basht oder sowas, aber im Endeffekt, du hast über 1000 DEL-Spiele gemacht, dein großer Bruder Dennis hat es in die NHL geschafft, also irgendwie, auch wenn so ein gewisser Drill, dass man funktionieren muss, irgendwie da war am Ende, ihr habt es halt sauweit gebracht, auch wenn es natürlich andere Themen auch noch mit aufmachen kann. Wie handelst du das mit deinen Kindern? Du hast selber 3 Kinder, was ist dir da wichtig?
Ja, das kam jetzt erst mit den Jahren auch klar, habe ich vor 10, 12 Jahren mit so einem Body-Mind-Trainer mal angefangen, über die ganzen Themen mal Gedanken zu machen, und dann jetzt in den letzten 3 Jahren kam da viel hoch oder auch Erkenntnis. Ich weiß noch die ersten Jahre, wenn mein Sohn ins Training nicht wollte, dann war das bei mir, nee, du musst, wir sind ein Team und da geht man hin. Weil das halt früher, wenn Geburtstagsfeier oder sonst irgendwas war bei uns, nee, du gehst ins Training. Und so habe ich das bei meinen Kindern auch gemacht eigentlich am Anfang und habe mir dann irgendwann mit der Zeit gedacht, muss das in dem jungen Alter sein, dass wenn die sagen, die haben keine Lust, dass ich die da schon push. Und ja, es ist auch immer ein Dazulernen, wie gehe ich mit den Situationen immer wieder um. Am Anfang, weiß ich noch, als wir mit den Babys hatten, habe ich mir gedacht, wo ist die Anleitung, wie man ein Kind großzieht. Ja, habe auch immer wieder Fehler gemacht, viel zu arg gepusht und merk, wie gern ich hätte, dass mein Sohn Eishockey-Profi wird, dass ich mit dem trainiere, aber schwierig als Vater, wenn ich mit ihm aufs Eis gehe, der lässt sich nicht gern von mir Sachen beibringen oder sagen und zockt dann lieber. Und da merke ich, wenn ich da easier mit umgehe und ihm ein bisschen Freiraum gibt, dass er dann auch wieder mehr kommt. Und ja.
Ich glaube, diese Bedienungsanleitung, die würden sich die allermeisten Menschen, die gerade Eltern geworden sind, wünschen. Wie war das mit deinen Kindern? Weil die waren ja, als das mit der Depression angefangen hat, so, deine Großen waren, glaube ich, 7, 8 Jahre alt, sowas.
Die sind für 10 waren die, oder? Vor 4 Jahren? Ja, 10.
Ja, das ist ja so ein Alter, da weiß man jetzt vielleicht noch nicht genau, ach, das ist eine Depression und das ist irgendwie ein klinischer Befund oder was auch immer so. Aber Kinder haben ja ein unglaublich gutes Gespür für, oh, da ist gerade was schief, da passt gerade bei Mama, bei Papa was nicht, irgendwas ist da. Wie hat sich das in der Zeit geäußert?
Ja, das war, glaube ich, jetzt, wenn ich zurückblicke und das Schlimme, das war ja manchmal vor einem Monat immer noch, wo ich die ganze Zeit dann vor denen geweint habe und ich merke, wie ich die Kinder belaste mit meiner Art, aber ich konnte es trotzdem nicht verdrängen und merke, was ich für eine Schwere da in die Familie reingebracht habe. Klar habe ich es dann immer probiert, nicht zu zeigen, aber wir haben uns ja dann auch zwischenzeitlich in der Phase dann getrennt, die sind ausgezogen bei mir, und das war auch nochmal ein extremer Tiefpunkt oder was mich beschäftigt hat. Und ich habe dann einfach immer probiert zu sagen zu den Kids, dass es nicht an denen liegt. Die 3 haben immer gedacht, ich bin einfach nur so traurig, weil ich nicht mehr Eishockey spielen kann, was auch schon so der Fall war, aber klar waren bei mir auch noch andere Themen. Und ja, war eine extrem harte Zeit für uns alle und ich hoffe oder bin mir sicher, dass es jetzt endlich wieder aufwärts geht.
Ist das schlimm, wenn du als Papa vor den Kindern weinst?
Das habe ich mir auch dann ein paar Mal, weil mein Papa gefühlt, hab den vielleicht 1, 2 Mal in meinem Leben weinen sehen vor mir. Und da habe ich gedacht, man kann schon Schwäche zeigen, aber wenn das halt täglich von morgens bis abends immer wieder kommt, glaube ich nicht, dass es gesund für ein Kind ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, wenn man das den Kindern dann erklärt oder jetzt rückwirkend die auch sehen, dass auch die Zeit wieder vorbeigeht und alles wieder normal werden kann. Vielleicht lernen sie daraus auch. Aber da kenne ich mich nicht gut genug aus, ob das eher einen Schaden anrichtet oder ob das denen hilft im Großwerden.
Lass uns das Ganze, nur damit auch die, die deine Geschichte nicht komplett kennen, nochmal ein bisschen von vorne aufarbeiten. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gehört, es ging erstmal los mit dieser Zeit, Vertragsverlängerung, Zukunftsängste, gerade teures Haus gekauft hier. Wann war der Punkt, dass du das erste Mal gesagt hast, okay, vielleicht sind es nicht die klassischen Sportpsychologen bei der Nationalmannschaft oder in München bei deinem Eishockey-Team, sondern irgendwer anders, aber ich muss mich einmal jemand Professionellem aus dem medizinischen Bereich irgendwie öffnen.
Das habe ich dann erst nach dem Dopingfall in der Zeit mal probiert, wo ich gedacht habe, es wird immer noch schlimmer und keine Ahnung, wie tief ich noch fallen soll. Da habe ich mich entschieden, mal in eine Klinik zu gehen, aber bin dann nach 2 Wochen wieder gegangen, weil das für mich nichts war. Auf der einen Seite hat mich das oder mir gezeigt, so schlecht geht's mir gar nicht. Wenn ich mir andere Leute angeschaut habe, gedacht, da geht's mir noch relativ gut, würde ich mal sagen. Aber mich hat die Energie von den anderen Leuten fertig gemacht. Ich habe gedacht, ich bin, ohne die jetzt zu bewerten oder, ja, ich habe gedacht, ich bin im Irrenhaus. Deshalb, ich habe immer gedacht, ich bin in irgendeinem Film und hier drehe ich noch mehr durch und ich will hier raus. Ich will eher zu Leuten, die mir eine gute Energie geben, die mir Power geben und nicht noch weiter runterziehen. Und dann habe ich mich entschieden, nach 2 Wochen, das ist nichts für mich und habe dann auch mehrmals Psychologen probiert, aber dadurch, dass ich mich viele Jahre mit den Themen schon beschäftigt habe, überhaupt wie wir funktionieren und schon vieles gehört habe, haben mir die Tipps, was die mir gegeben haben, null geholfen. Und habe dann jetzt vor einem Monat einen Kurs angefangen, mit auch wieder wie so ein Life-Coach, mit mehreren Coaches und der das eher direkt mir anspricht und haben uns da viel drüber unterhalten, über Depressionen. Und hab's ja eigentlich letzten Sommer schon gedacht, überstanden zu haben und wollte dann Leuten helfen. Und dann hat's mich nochmal so zurückgehauen. Und ja, welche Geschichte erzähle ich mir jeden Tag immer wieder? Und wenn ich da direkt aufstehe und wieder in dieses Muster reinfall, klar, dann was soll sich dann verändern? Und mir dann bewusst werden, wenn ich in den Kreislauf reinkomme, wie komme ich da raus?
Und welche Geschichte erzählst du dir?
Ja, ich armer, wie konnte mir das nur passieren? Keine Ahnung, ich habe mir vorgestellt, wie das Trikot hier und das Hallendach geht, wie ich, und einfach halt immer wieder so die Opferrolle und immer wieder einfach nur in dem Negativen. Ich habe nichts mehr Positiven am Tag gesehen, nicht mal Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, hat mir Spaß gemacht. Es war alles nur anstrengend und schwer und ja, das war jetzt auch wieder die ersten 2 Wochen nicht einfach, die ganzen Muster zu durchbrechen. Aber ich bin dann viel in extreme Atmung gegangen, in Muster, sobald, wenn die Gedanken kamen wieder, dass ich da reingehe, dass ich mich irgendwie ablenke. Und dann hatte ich da eben ein paar Tools, um da rauszukommen. Und dann jetzt, wo ich es überstanden habe, dann denke ich mir danach immer, wie konnte ich da so gefangen sein in den Gedanken?
Ist man dadurch auch gefeit, dass sich so ein Loop nicht nochmal wiederholt?
Ich merke, dass ich immer extrem bin. Also wenn ich mir was vornehme, ich trainiere jetzt wie ein Stier, dann ziehe ich das durch. Ich trinke keinen Alkohol, dann ziehe ich das durch. Aber ich kann auch genauso, wenn wir dann feiern gegangen sind, sag ich mal, mich so abschießen, dass ich nicht mehr wusste, wie ich heimkomme. Und auch die Tiefen extrem spüren, so wie eine Depression. Und habe da jetzt, glaube ich, gelernt, dass wenn ich mal jetzt auch wie jetzt gerade wieder so ein High fühl gefühlt, dass ich mich da reguliere, Zeit für mich nehme, in die Meditation gehen, Ruhe für mich finde, um mich auszubalancieren und nicht zu hoch oder zu tief in den Emotionen gehe und da irgendeine bessere Balance habe.
Das ist das, was heute steht, nachdem du für dich viel gelernt hast. Und das ist ja eine Reise, die jeder für sich irgendwie gehen muss. Egal, ob man das jetzt mit einer klassischen Psychotherapie macht oder mit Coaches und sowas, wie du es gemacht hast. Am Anfang dieses Weges stand ja aber eigentlich ein für dich sehr entscheidender Hausarztbesuch in deiner Heimat.
Ja.
Nimm uns da bitte nochmal mit rein, damit wir gemeinsam diese Reise nochmal nachvollziehen können zwischen dem Yannick damals und dem Yannick heute. Womit bist du da zu deinem Hausarzt hin? Was hast du da gesagt?
Also ich war eh bei mir zu Hause, weil ich da meinen Lieblingsosteopathen habe und habe das dann verbunden und wusste, da ist ein Arzt, der auch, sag mal, naturheilpraktisch oder ja, nimmt man das so, behandelt. Bin dann eben hin und habe ihm über meine Zukunftsängste und alles Mögliche erzählt und habe gemeint, lass uns deine Hormonwerte messen. Ja, dann passen mir das an. Mhm. Und dann musste ich da, ich weiß nicht, an 3 Tagen morgens, mittags, abends so mit so einer Röhre da den Speichel messen, einschicken. Dann kamen die Werte, dass mein Cortisolwert ums 3- oder 4-fache erhöht ist. Und hatte gemeint, da gibt's eine homöopathische Creme aus der Jamswurzel, dass ich die nehmen kann und das wird es dann wieder regulieren. Mhm. 10 Jahre vorher hat mein Bruder ein Produkt gehabt, das hieß Natural Testosterone Booster. Aus Wurzeln von der Wada hinten erlaubt, alles pflanzlich. Und ich habe das verbunden, als er mir erzählt hat, aus der Jamswurzel, dass ich das nehmen kann. Und habe das 1,5 Jahre mir abends auf den Arm geschmiert. Mhm. Und da war eben aber 1% Testosteron drin. Und dann sind die eben auf einmal da mit mir einmarschiert. Ich hätte einen positiven Dopingtest. Mein allererster Gedanke war, was für ein Test, weil ich wusste, ich hatte seit Januar kein Dopingtest mehr.
Und wann war das dann?
Im September 22 sind die bei mir einmarschiert, aber der Test war vom 19. Januar.
Was?
Die haben die Probe, keine Ahnung, wie lange nicht geöffnet. Wieso, warum, keine Ahnung. Und
Lassen Sie mal, also du bist nach dem Spiel, es kommt jemand.
Nee, es war eine Trainingskontrolle im Keller.
Und dann kommt jemand hin und sagt so, guten Tag, einmal pissen bitte und dann nehmen wir das mit. Und dann denkt man, das ja passiert
täglich,
ja oft.
Wir müssen ja täglich sagen, wo wir schlafen, von 6 bis 11 Uhr abends, 23 Uhr auffindbar sein. Und dann kam der, ich bin mit ihm in den Keller runter, in meine Bar, weil die Kids oben waren. Ja. Und der kommt, keine Ahnung, 7 Mal im Jahr zu mir. Dann habe ich ihm da reingepieselt, wie immer, und dann ist er gefahren. Und der hat dann auch später mit den Jungs gesprochen, gesagt, er war wie immer. Also ich wusste nicht, dass ich was Illegales zu mir genommen habe. Und dann eben im September kam der Anruf von meiner damaligen Frau, ja, die Polizei nimmt gerade das Haus auseinander.
Alter.
Und ich wusste aber, da sie hat nichts vom Doping-Fall gesagt. Und dann habe ich gedacht, weil ich ab und zu im Sommer Gras rauche. Ich dachte mir, fuck, was ist da los? Und bin dann heimgefahren und ja, positiver Dopingtest. Und was für ein positiver Dopingtest, habe ich überlegt. Ja, dann habe ich es, ich weiß nicht, ob ich es noch gesehen habe vom Januar, ob das da mit drauf stand auf dem auf der Durchsuchungsbefehl. Mhm. Und dann war mir klar, na ja, wenn, dann kann es nur die Creme sein. Und dann habe ich denen die Creme und dann waren noch DHEA-Tabletten. Klar, wenn ich das jetzt eingebe im Internet, dann zeigt mir das an, dass ich das nicht nehmen darf. Aber ich habe nie von der ersten Sekunde gedacht, dass ich bei dem Homöopath bei mir in der Heimat, dass ich da ein Dopingmittel verschrieben bekomme. Und dann haben die das mitgenommen. Dann wurde das Haus wie im Film komplett auseinandergenommen. Couch, jedes kleinste Eck wurde gesucht. Und dadurch, dass halt ein bisschen Gras gefunden wurde, ob wir noch einen Hund holen sollen. Ich meinte, nee, das ist alles, was ich hier habe. Dann wurde das mitgenommen. Dann musste ich pieseln oder sollte ich, aber das habe ich verweigert, weil ich da ein paar Tage vorher noch was geraucht hatte. Wollte ich nicht. Und dann musste ich noch, Haare haben sie mir dann noch rausgenommen. Und dann habe ich gedacht, die nehmen ein paar Haare, aber die haben mir dann hier wie so ein Büschel rausgeschnitten. Also so ein richtiges Ding. Und dann habe ich das gesehen und die müssen das an 3 Stellen anscheinend. Kannst du mal weniger Haare daraus schneiden? Oder sie? Ja, ich glaube, du hast größere Probleme, wie gerade, dass dir jetzt ein paar Haare da oben fehlen. Dann wurde mir noch Blut entnommen und dann bin ich heimgefahren und habe dann einen Arzt angerufen aus dem Auto. Ob er weiß, was bei mir gerade los ist, dass er mein Leben zerstört hat. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Ich soll einen Anwalt anrufen. Und dann habe ich einen Manager angerufen und bin dann auch ins Büro gefahren, habe dem eben die ganze Geschichte erzählt und dann hat mich der Verein ein paar Minuten oder Stunden später suspendiert und dann war es das.
Alter, Das ist so krass, weil ich glaube, den meisten von uns ist überhaupt nicht bewusst, dass das nicht ein Kavaliersdelikt, der nur vom Sportgericht stattfindet, ist, sondern dass das halt eine de facto Straftat im echten Leben mit einer echten Staatsanwaltschaft und einem echten Strafbefehl gegen einen ist. In diesen Momenten wird dir ja völlig jeglicher Boden unter den Füßen weggezogen. Weißt du noch, wie du das erlebt hast, weil du bist doch im falschen Film.
Ich habe nur geweint die ganze Zeit und ich habe gesagt, das habe ich nicht bewusst gemacht. Und er hat gesagt, die sollen jetzt sich beeilen. Ich habe gedacht, ich spiele übermorgen wieder in Köln beim Eröffnungsspiel mit von der Saison. Und dann auch, welchen Anwalt hole ich mir? Wie gehe ich da jetzt vor? Ich habe mich gefühlt, als hätte ich gestern einen umgebracht, so wie die da reingekommen sind. Und dann für mich war das Schlimmste, das ging ja abends dann direkt durch die Medien. Mhm. Am nächsten Tag so die Kinder in die Schule. Ich habe das Gefühl gehabt, jeder schaut mich an. Mhm. Die meisten oder fast, keine Ahnung, 99% wussten eh nicht, was los ist oder wer ich bin. Mhm. Aber ich habe mich wie geschämt, weil für mich war früher immer Doper und die suchen dann immer Ausreden zu erzählen, in der Zahnpasta was drin oder in dem Getränk. Und dann war das, ja, auch die Kinder mittags ins Eisstadion zu fahren, das war schon hart, die Zeit. Ich habe mich, ja, fast wie geschämt, dann rauszugehen und wollte mich am liebsten verstecken. Oder wenn ich am Wochenende im Stadion war, wie ich gesehen habe, dass die Leute dann, da kennen sie mich ja mehr, wie sie dann mir geschaut haben, über mich geredet haben, das war ja nicht schön.
Und gab es jemand aus dem Verein oder aus diesen Strukturen, aus denen du suspendiert wurdest, der dir aber trotzdem, keine Ahnung, der dir mal eine WhatsApp geschrieben hat, der dich mal angerufen hat und irgendwie nicht dich sofort abgestraft hat wie die Medien oder andere oder auch wenn du es dir teilweise nur vorgestellt hast, sondern der einfach dir die Hand gereicht hat?
Also die im Team waren alle für mich da und haben geschrieben am Anfang und wir hatten dann auch einen Call zusammen und der Manager hat sich auch immer wieder gemeldet, aber ich durfte ja nicht mehr ins Stadion in der Früh auch. Dann bin ich in Germering mit der, spielen die fünfte Liga, keine Ahnung, bin ich dreimal die Woche noch aufs Eis. Aber das hat mir so keinen Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, weißt was, ich trainiere einfach für mich und wenn ich dann wieder spielen darf, dann trainiere ich mich ein, zwei Wochen fit und bin schon wieder da. Und das Schlimmste war einfach, nie zu wissen, wann es vorbeigeht. Also wann ist da endlich ein Ergebnis? Und es hat sich ja Monate, eineinhalb Jahre irgendwann gedauert und dann wusste ich irgendwann, na, das, ich weiß nicht mehr, wann die, dass ich für das Jahr eh nicht mehr spielen kann, weil ich nicht lizenziert bin und nichts. Dann war mir klar, okay, dieses Jahr spiele ich nicht mehr. Aber das war immer so ein Auf und Ab, Hoffnung, dann wieder, nee, das wird eh nichts. Und ja, war hart.
Krass. Das Paradoxe ist ja, eigentlich sollte dir das ja helfen, diese Jamswurzelcreme und die Tabletten. Und am Ende haben sie genau das Gegenteil bewirkt. Du hast gerade gesagt, hättest du einfach mal eingegeben im Internet dieses DHEA, diese Tabletten, dass der Heilpraktiker die als gut empfindet, aber halt die Nada sagt halt, nee, das ist aber halt Testosteron und sie dopen hier. Warum kam nicht nochmal dieser Schritt, dass du gesagt hast, auch wenn dein großer Bruder sowas Ähnliches schon mal benutzt hast?
Ich habe das auch schon benutzt, damals vor 10 Jahren.
Okay, aber warum hast du das nicht nochmal irgendwie zu einem Teamarzt gegeben? Einfach so als Routine, weißt du, dass egal, was einem verschrieben wird, hier, nimm nochmal, sag, dass das geht.
Wie lange war ich da Profi damals? 17 Jahre. Klar ist man am Anfang dann vorsichtig und lässt es immer checken, aber für mich nach den vielen Jahren war das so, ich habe alles im Griff. Ich habe meine Mittel, die ich alle genommen habe, klar, da habe ich alles Erlaubte, was war, habe ich mir reingestopft, weil du irgendwie mehr Leistung bringen willst. Kreatin, Aminosäuren, Eiweißpulver, egal, was erlaubt war, habe ich genommen, um schneller zu regenerieren und kräftiger zu sein. Und dann war ich ja beim Arzt und habe den gefragt, darf ich das einnehmen? Und wenn der mir sagt, ja, und ich Autogrammkarten den Arzthelferin da unterschreibe, ist für mich klar, also da brauche ich nicht nochmal fragen. Also wenn ich ihn frage und mir sagt, ja, ich darf es nehmen, wollte ich dann nochmal zu unserem Mannschaftsarzt und ihm von meinen Problemen erzählen? Nee, weil ich auch da wieder, wie ich vorhin gesagt habe, nicht wollte, dass der Verein weiß, ich habe jetzt gerade irgendwelche Probleme. Fair. Und deswegen habe ich das dem Mannschaftsarzt nicht gezeigt, aber denen eigentlich in meinen Jahren nie irgendwas von meinen Zusatzernährungsprodukten gegeben habe zum Kontrollieren, weil ich eigentlich dachte, ich habe das alles unter Kontrolle oder weiß, was ich da zu mir nehme.
Das Ding mit diesem Arzt, der dir das verschrieben hat, ist ja, also auch der wurde ja von der Staatsanwaltschaft gefilzt. Also dieses Formaljuristische ist ja das Gleiche wie bei dir, weil auch er darf es ja nicht verschreiben. Auch das ist eine Straftat. Das Ding ist halt aber, bei dir hat es keine 12 Stunden gedauert und das stand überall mit deinem Gesicht, mit deinem Namen, in so ziemlich jeder Sportzeitschrift, online, wo auch immer. Seinen Namen kennt man bis heute nicht. Ist das fair?
Sollen andere bewerten haben. Ich weiß für mich, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat.
Okay.
Warum sollte er mir was verschreiben, denke ich mir, und mir davon nichts sagen, um mir aber eine reinzulegen, das glaube ich nicht. So schätze ich ihn auch nicht ein. Hatte ich ab und zu Hass auf ihn, dass ich am liebsten, sag ich mal, ihm was antun würde. Ja, weil ich immer gedacht habe, er ist schuld. Jetzt so mit Abstand merke ich mehr und mehr, wenn ich mehr bei mir bin. Ich habe Entscheidungen getroffen, die mich dazu hingebracht oder dazu allem so geführt haben. Und was habe ich davon, wenn jetzt die Leute seinen Namen sehen und mich interessiert es nicht. Ich bin mehr zu mir gekommen. Ja, dass alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, mein Leben so kreieren, wie es ist und daraus hoffentlich stärker jetzt rauskommen.
Es gab ja aber dann im Prozess auch einen Punkt, an dem du auch als Zeuge gegen ihn ausgesagt hast und auch der Staatsanwaltschaft, ich glaube, es waren Screenshots von Chats und so mit ihm bereitgestellt hast. Wie ist dieser Prozess für ihn ausgegangen?
Er wurde für schuldig gesprochen und ich weiß nicht mehr, wie viele Tagessätze, 120 vielleicht, aber er hat eben Einspruch eingelegt. Und das ist ja auch das, ich habe ja den ganzen Chatverläufe und Sachen ihm am ersten Tag rausgerückt an die Staatsanwaltschaft. Und das Problem war, dass ich ein Jahr nach Einnahme von dem Mittel ihm im Sommer geschrieben hatte, kannst du die Creme stärker machen, damit ich gut auftrainieren kann? Und und ich habe in dem Sommer, also er hat mir am Anfang erzählt, die Creme muss immer so in der Balance sein, damit das irgendwie passt. So wie ich manchmal bin und mich schlecht ausdrück, habe ich einfach gedacht, weißt was? Ich durfte dies ja in den Playoffs habe ich, glaube ich, nur 2 Spiele gespielt. Der Rest saß ich auf der Tribüne und habe gedacht, jetzt trainiere ich wieder richtig auf, dass ich nochmal angreifen kann. Jetzt was, vielleicht kann der die Creme stärker machen. Ich fühle mich gerade, weil ich nicht spielen durfte, scheiße. Hab dem das so geschrieben, losgeschickt. Und den einen Satz haben sie dann hergenommen. Hier steht's ja, dass du das nimmst zur Leistungssteigerung.
Ja. Du wolltest es eigentlich zur psychischen Leistungssteigerung und nicht als
psychisch Steroid. Einfach so wie alles, was erlaubt ist und ich nehmen darf, das nehme ich. Und ja, dann schreibe ich dem schnell so im Bad oben. Ich weiß noch, wo ich das geschrieben habe. So wie wir am Zähneputzen, nicht mal Hallo oder irgendwas, einfach nur das geschrieben. Und er hat es mir gar nicht stärker gemacht. Also die Creme ist geblieben. Wir haben nicht telefoniert. Es war einfach, der da drauf, ich weiß gar nicht, ob er reagiert hat. Für mich war das Mittel legal und ich habe ja, seit ich dem das Mittel genommen habe, 3 Dopingkontrollen gehabt. Und es ist schon ein Jahr vergangen. Also für mich war da nie da irgendwas illegal.
Wie gehst du, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ist, weil ich meine, also du wurdest vom Sportgericht zu diesen 2,5 Jahren dann verurteilt. Ursprünglich waren es 4 Jahre, dann wurden es 2,5 Jahren Sperre. Das heißt, da war es dann gelaufen. Normalen strafgerichtlichen Prozess quasi war das so, dass du dich dann auf einen Deal eingelassen hast, einfach um deine Ruhe zu haben, damit diese ganze Sache endlich mal abgeschlossen ist.
Das hätte sich ja nochmal 1-2 Jahre das Strafrechtliche rausgezogen wie im Anwalt und das hätte mich wieder so viel, habe ich ja, weiß was, ich nehme jetzt den Deal an und gut ist er.
Aber wie gehen wir dann jetzt damit um? Bist du verurteilt? Bist du zu Unrecht verurteilt? Bist du unschuldig, was für einen Yannick habe ich hier vor mir sitzen?
Das muss jeder für sich entscheiden. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es nicht bewusst gemacht habe. Mhm. Habe ich einen Fehler gemacht? Das sage ich ja, ja. Bin ich dafür schuldig, dass ich deswegen 2,5 Jahre zuschauen muss? Keine Ahnung, ich sag nein.
Wann hast du gecheckt, dass es das dann war? Weil du, also das hat ja, der strafgerichtliche Prozess hat über ein Jahr gedauert, der vom Sportgerichts war 1,5 Jahre. Wann hast du gecheckt, dass du nicht mehr übermorgen dann vielleicht spielst, sondern erstmal gar nicht?
Also ich wusste, wie ich vorhin gesagt habe, dass die eine Saison rum war, ja. Und dann habe ich eigentlich für mich gewusst, ich spiele nicht mehr. Ich durfte im Sport nicht ehrenamtlich aufs Eis mit den Kindern. Ich durfte keine U16-Spieler sonst was privat trainieren, weil die zu einem Kader angehören.
Das ist so krass, ey.
Und war dann, ja, ganz Zeit daheim und habe gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ausbildung. Ich habe Abitur gemacht und war mit 17 Profi. Und habe die ganze Zeit gedacht, okay, von der Birne her war ich nicht bereit, irgendwie was zu lernen oder da. Irgendwie habe ich immer die ganze Zeit gedacht, okay, bald spiele ich wieder. Und dann, das war wie so ein komischer Film. Dann war es halt normal, dass ich in der Früh für mich ein bisschen trainiere, die Kinder versorge und dann traurig war, sag ich mal. Dann gab es schon so Phasen, wo ich das auch ein bisschen genossen habe. Dann bin ich rumgeflogen zu meinem Freund nach Mallorca oft, zu meinem Bruder in die USA. Das war auch mal schön, wenn ich es teilweise auch gar nicht genießen konnte, aber ich wollte einfach von zu Hause weg sein. Und dann, kam dann irgendwann beim Skifahren, war im Dezember rum, der Anruf aus Kassel, weil meine Sperre ja gegen Ablauf war, ob ich nochmal spielen möchte. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, ich war 5-mal auf dem Eis in den letzten 2 Jahren. Keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Und dann habe ich aber irgendwie, weil es mir so schlecht mental ging, ich hatte die Kinder nicht mehr im Haus. Ja, weißt was, ich mache das einfach. Ich durfte 2 Monate vor Ablauf wieder trainieren. Schaue ich einfach, ob ich mich da fit trainieren kann und in den Playoffs nochmal mitspielen kann. Ich weiß noch, ein paar Jungs, die ich schon von früher gekannt habe, die haben gespürt oder gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich geht. Und der tägliche Ablauf dann wieder, der hat mir irgendwie, ja, mich wieder happy gemacht und dann war wieder das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. War schon ganz schön anstrengend die ersten Tage, gerade für meine Knie, weil ich 7 Knieverletzungen habe und der Knorpel, der hat da ein bisschen geschrien. Aber dann habe ich mich viel pflegen müssen, ja, direkt dafür leben, wieder viel Gymnastik, dass ich am nächsten Tag auf dem Eis wieder laufen kann und dann sind meine Kinder zum ersten Heimspiel gekommen, die haben die Starting Six in der Kabine vorgelesen und mein Sohn konnte sich da nicht mehr groß erinnern, dass ich da noch gespielt habe. Und dann war er in der Kabine immer mit dabei und hat gesehen, wie ich da unten fahre und Autogramme gebe. Und dann habe ich gemerkt, wie stolz der auf mich ist. Und sein Leuchten in den Augen nach den 2 harten Jahren, das war für mich so der schönste Moment überhaupt, die 3 da mich zu sehen. Und dann während dem Spiel habe ich gegenüber, da war vom Chef die Loge, da hat er die Spiele angeschaut mit den Kids vom Daniel Kreuzer und er stand die ganze Zeit auf dem Tisch mit dem Schal und früher war ich immer so völlig fokussiert nur im Spiel, habe nicht mal rumgeschaut, aber ich habe eigentlich gefühlt die Hälfte immer nur ihn oben angeschaut, wie der da gefeiert hat und das war schon schöne Momente.
Und das erlebt zu haben, dass man aus so einem Tief doch wieder rauskommt. Warum hat dir das als Mechanismus danach trotzdem nicht geholfen? Weil du so ein Mann der Extreme bist, wie du es vorhin gesagt hast? Weil wenn man einmal in dem, ich kenn's nicht, deswegen, ich will es besser verstehen. Weil man da so tief drin steckt und diese schwarze Decke so vor über einem liegt oder warum, wenn man nicht so schon das mehrmals erlebt hat, okay, es geht wieder raus, nach dem Tal kommt wieder der Gipfel. Warum kann man das in diesen Momenten trotzdem nicht glauben?
Für mich hat das alles mit Mindset zu tun. Wie bin ich gerade eingestimmt oder wie spreche ich zu mir selber? Am liebsten höre ich so Geschichten, das kennt glaube ich jeder, wenn du dann irgendwo bist und dann erzählen dir irgendjemand, ja, ich wollte auch Profi werden oder war auf dem Weg, aber dann hatte ich eine schwere Verletzung und musste leider aufhören. Und da denke ich mir, erzähl die Geschichte irgendeinem Mulla. Also klar, bei manchen kann es bestimmt auch stimmen, dass deswegen das vielleicht nicht mehr weiterging. Aber das nützen gefühlt 90%. Da denke ich mir, nee, du hast den Willen nicht gehabt. Du warst einfach nicht gut genug. Du hattest nicht die Einstellung, alles dafür zu tun, wieder zurückzukommen. Manchmal spreche ich es an, weil ich es lieb's, auf Konfrontation manchmal zu gehen und manche Leute zu reizen, was mir oft auch Probleme bringt. Aber dann war das schon immer wieder bei einer Knieverletzung, überhaupt Verletzung. Wie komme ich zurück? Kriege ich wieder meinen Platz in der Mannschaft? Ich habe jetzt gerade Powerplay, spiele ich, mir tut eigentlich so das Knie weh, ich sollte eigentlich heute nicht spielen. Nee, dann könnte ja mein Platz weg sein. Und dann bist du da so gefangen in irgendwelchen Gedanken, dass du gar nicht mehr hinspürst, sage ich mal. Dann waren die Zweifel bei den Verletzungen schon wieder da und ich wusste, okay, jetzt habe ich das vierte Mal geschafft, das fünfte Mal, das eine Mal schaffe ich schon noch mit dem Knie. Und habe dann eben auch mit Arbeit, mit so Body-Mind-Coaches gespürt oder immer gedacht, jetzt habe ich es verstanden, dass ich meinen Körper richtig spüre, aber das, da wächst man immer weiter oder tiefer rein und spürt immer noch mehr. Auch jetzt gerade wieder mit dem Kurs denke ich mir, wie gern hätte ich das Wissen von jetzt damals gehabt als Sportler. Aber klar sind da immer Zweifel und dann hatte ich eben die Depression, dann kam der Sommer, hab gespielt gehabt, bin zu meinem Bruder rüber, einen Monat am Strand gelebt, alleine erst, dann einen Monat mit meinen Kids. Da habe ich so eine Power gespürt und war eine Power vielleicht zu hoch und da kam dann schon so Gedanken, wer war jetzt wirklich in der Zeit, wo es mir schlecht ging, da für mich? Haben sich die Leute, von denen ich es erwarte, bei mir gemeldet? Und hab dann schon noch Enttäuschung gespürt, aber jetzt so mit Abstand merke ich auch wieder, jeder hat seine eigenen Probleme und denkt wirklich jeder um mich, bin ich jetzt wirklich so wichtig, dass die jetzt sich alle bei mir melden sollten? Und hab dann auch manche Leute, wenn ich auch Power spüre, attackiert mit Aussagen, was mir geschadet hat und ja, wo ich mir manchmal wünscht, überhaupt auch in meiner Karriere, dass ich auch da mehr Balance hätte und mir lieber mal das ja, für mich behalte, meine Aussagen.
Was hat dich in der Zeit durchhalten lassen?
Also ich sag's ehrlich, vor ein paar Monaten habe ich mir schon gedacht, nicht, dass ich mich umbringen möchte oder dass ich Selbstmordgedanken hatte. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das macht alles keinen Sinn mehr. Da, ich komme da nicht raus. Wo soll das hingehen? War mir auch immer wieder gar nicht bewusst, will ich überhaupt Eishockey-Trainer werden? Aber wenn ich das nicht mache, was kann ich denn dann? Und das hat mich jedes Mal immer wieder in dem Kreislauf gelassen, dass ich Angst hatte, dass ich Zukunftsängste hatte. Und jetzt mit Abstand, wo ich mich wieder besser fühle, mir denke, krass, wie ich da so gefangen drin sein konnte. Und wenn dann Leute immer zu mir gesagt haben, das vergeht auch wieder, da kommst du schon raus, du musst ja nicht glauben. Ich habe mir immer gedacht, boah, ich kann es nicht mehr hören. Und konnte mir früher auch bei anderen Personen im engeren Umfeld gar nicht vorstellen mit der Depression, wie sich das anfühlt. Dafür bin ich jetzt auch irgendwie dankbar, das selber durchlebt zu haben, dass ich das besser einschätzen kann, weil früher habe ich mir gedacht, hey, reiß dich mal zusammen, Alter. Ja, tu mal deine Einstellung ändern, dann kommst du wieder raus, dann muss halt irgendwas verändern. Jetzt, wo ich selber gespürt habe, wie ich da selber nicht rauskam bei dem jetzt letzten Cycle, obwohl ich da schon mal drin war und gemerkt habe, wie ich rauskomme, verstehe ich jetzt so, habe ich das Gefühl, oder hör besser zu bei anderen Leuten manchmal und ja, probiere einfach, mich täglich weiterzuentwickeln.
Du warst ja in dieser ganz schweren Zeit, hat man ja nicht viel von dir mitbekommen. Da warst du ja erstmal weg und dann, du hast es gerade schon angesprochen, dann warst du auf einmal wieder da. Dann hat man auf Instagram so ein Grundrauschen gesehen, okay, du machst jetzt offenbar, das, so war der Eindruck, hast du dir selber helfen können und jetzt hilfst du anderen Menschen. Du machst Coaching, Content im weitesten Sinne. Und das war auch so, gerade die Zeit, als wir das erste Mal geschrieben hatten, weil ich mir dachte, okay, cool, es geht ihm besser. Vielleicht möchtest du hier mal vorbeikommen oder so. Und dann warst du am Anfang voll Feuer und Flamme.
Mhm.
Und wir hatten mal telefoniert und du so, ja, klingt cool, lass uns das machen, ich möchte Menschen helfen. Und dann dachte ich mir, super. Und dann war erstmal kein Kontakt mehr da. Und dann habe ich dich nochmal gefragt, so hey, wie geht's, wie schaut's aus? Und da hast du voll abgeblockt. Und das ist ja gar nicht schlimm. Das ist,
naja.
Ich zwinge ja keinen, sich hier reinzusetzen. So das ist überhaupt nicht tragisch. Aber da dachte ich mir dann so, okay, irgendwie ist er. Ich hatte fast das Gefühl, mit einem anderen Yannick gesprochen zu haben. Der eine, der voll Bock hatte. Und dann dachte ich mir so, haben wir irgendwie gerade einen Shitstorm an den Hacken, von dem ich nichts weiß? Wieso hat der so gar keinen Bock mehr? Vielleicht, damit wir dich besser verstehen und auch die Krankheit besser verstehen können. Was ist da nochmal passiert?
Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, was ist da passiert? Ich weiß, ich wollte Menschen helfen und habe da auch mehr gedacht, es funktioniert. Und oft habe ich keine Geduld, sage ich mal. Und dann waren eben wieder, okay, ich habe schon ganz schön Kosten zu tragen monatlich, um das Haus abzuzahlen.
Mhm.
Funktioniert es jetzt, Leuten zu helfen? Dann kam da so ein bisschen Sorgen, ob das so funktioniert. Und dann gemerkt, okay, für die Scheidung muss ich das Haus verkaufen. Und irgendwie haben die ganzen Umstände was bei mir getriggert. Und hat mir das Vertrauen gefehlt, dass der Weg funktionieren wird. Und bin dann irgendwie wieder in so eine Negativspirale da gerauscht. Hat es geholfen, dass ich gefühlt jeden Tag beim Oktoberfest damals war, mir dann reingestellt habe? Wahrscheinlich nicht. Aber das war so früher, da sind wir ein, zwei Mal pro Jahr hin und dann habe ich das wie jetzt, ich muss morgen nicht aufs Eis, einen Job habe ich eh gerade nicht, dann gehe ich da hin und wieder da, wie es Extreme, dann feierst halt mal da zwei Wochen.
Mhm.
Hat das dann auch dazu beigetragen, dass ich wieder, sage ich mal, tiefer gefallen? Bestimmt, oder denke ich mal. Und dann, ja, ging das so nach für nach, wurde es immer schlimmer und ich poste ja auch immer Energy Follows Attention und ich habe mich so wieder auf die Probleme fokussiert, dass ich mir da immer wieder wie so ein Loch immer tiefer und tiefer gegraben habe und mir gar nicht mehr bewusst war, dass es immer nur noch die einzigen Gedanken wieder in meinem Kopf waren. Nichts mehr, dass ich die Movements mache und auch zu dem Posten habe ich gemerkt, hey, mein Konto wächst gerade, ich kann jetzt nicht aufhören, weil ich kriege jetzt gerade vielleicht ein paar Deals rein, da muss ich weiter posten. Dann habe ich weiter gepostet, aber in die Kamera wollte ich nicht sprechen, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht gut. Dann habe ich trotzdem mit älteren Videos gepostet, hey, mach das und geht's dir gut. Und für mich selber hat sich's aber so nicht angefühlt. Und dann war wieder, du sagst anderen Leuten, mach das und du fühlst dich gut und ich fühle mich gerade nicht gut. Dann war das auch da wieder, soll ich da aufhören lieber? Und dann habe ich's aber einfach weitergemacht und ja, hat sich aber nicht richtig angefühlt. Und ich merke, wenn ich einfach ehrlich bin und klar bin und mein Leben unter Kontrolle habe, dann kann ich besser Leuten helfen, wie wenn ich einfach was Vorgeschriebenes, sage ich mal, von AI irgendwie benutze. Hey, sag das und das in die Kamera. Wenn ich da ehrlich bin und einfach von mir teile, dann funktioniert das am besten.
Jetzt sind wir eigentlich ja wieder an einem ähnlichen Punkt gerade. Oder hoffentlich an einem Wendepunkt und nicht an einem, an dem so ein Loop sich wieder wiederholt. Warum hast du gesagt, du kommst jetzt hierher, weil das ist ja voll der Seelenstriptease, du musst das ja gar nicht machen. Es gibt Kommentarspalten, es gibt andere Medien, die das hören, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, da eine fetzen Schlagzeile wittern. Warum hast du gesagt, jetzt setze ich mich dahin?
Ich habe ja auch das Buch damals geschrieben. Damals, klar, da war so mehr der Gedanke, ich muss das machen, um irgendwie Geld zu verdienen. Mit bisschen Abstand hätte ich das vielleicht auch gern ein bisschen anders geschrieben oder ein bisschen tiefer reingegangen.
Mhm.
Ich glaube, dass da auch einige gute Sachen drin sind. Und dann hauptsächlich, wo ich jetzt so mehr und mehr spüre, was ist mein Purpose im Leben und merke da, ich möchte einfach von mir teilen und probieren, anderen Leuten zu helfen.
Mhm.
Und jetzt nicht, dass ich hier hocke und hoffe, ja, dass ich da Klicks kriege oder dass dann die Leute über mich sprechen, sondern einfach, ja, ich merke, wenn ich ehrlich bin und mit dem Teil, was ich durchlebt habe, vielleicht da auch jungen Spielern helfen kann oder das ist so, was mir ja wie so ein Life-Coach für manche Spieler einfach mit meinen Erfahrungen zu teilen. Ja.
Und was gibt dir die Sicherheit, dass es der Neuanfang und nicht der Neuanfang von einem dieser Loops quasi ist?
Ich glaube, niemand weiß, was bei einem im Leben passiert. Ich spüre, wenn ich verbunden zu mir bin und an mir arbeite und klar bin, dass ich dann, glaube ich, auch mein Leben unter Kontrolle habe. Aber dafür sollte ich nicht 2 Wochen aufs Oktoberfest feiern gehen. Ich habe jetzt gerade wieder komplett aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich ernähre mich gesund, trainiere wieder mehr. Da muss aber jeder für sich so eine Balance finden. Wie funktioniert er? Was macht einen glücklich? Und ich spüre einfach mehr und mehr, dass wenn ich so eine Balance drin habe, dass ich denke mal, dass es mir dann gut geht und aus den Fehlern gelernt habe in der Vergangenheit.
Und gab es in diesen Situationen, in denen du in solche Extreme gefallen bist, gab es da nicht auch, also du und deine Frau, ihr habt euch, oder ihr lasst euch gerade scheiden, seid getrennt, aber gab es da niemand, dein Bruder oder Freunde oder irgendjemand, der dich mal irgendwie so zur Seite genommen hat, wenn du da 16 Tage auf der Wiesn bist und gesagt hat, Janik, Alter, chill mal, das ist erstens übel teuer und zweitens ist das echt nicht gut für dich, der dir irgendwie versucht hat, so dich mal zu schütteln?
Klar gab es da immer wieder Momente in meiner Karriere, auch wenn dann manche Mama, Papa oder sonst gesagt haben, hey, das wäre wahrscheinlich besser, wenn du es so oder so machst. Aber ich war schon immer ein Sturkopf und wenn ich meinen Weg habe oder denke, so funktioniert, dann mache ich das und lass mir eigentlich ungern von irgendjemand vorschreiben, wie ich zu leben habe oder mich zu verhalten habe. Und es treibt mich in gewissem Maße auch immer wieder an, so meinen eigenen Weg zu gehen. Aber klar kam es dann ab und zu auch, dass ich es übertrieben habe. Und mit dem Oktoberfest war ich ja immer mit verschiedenen Leuten. Deswegen habe ich gewusst, dass der Quatsch. Da war das schon auch so. Mein Bruder, der hat immer nur den Kopf geschüttelt, weil er mit FaceTime und dann habe ich mir nur das Bier zählt und dann hat er mir gesagt, es gibt's, du bist schon wieder da. Ich sage ja noch einmal. Und das ist ja nicht, dass ich das normal sonst mache. Also auch nicht, dass man ein falsches Bild von mir. Ich habe auch zu Hause nie Alkohol getrunken alleine. Aber das habe ich einfach zu der Zeit gerade genossen und habe ich das halt gemacht, ja.
Ihr würdet euch zu Hause wundern, wer so alles 16 Tage am Stück als Ex-Sportler, da bist du nicht der Einzige, da gibt es welche,
ja, die sind, gesehen,
das ist der Wahnsinn, wo du dir denkst, so, du musst ja nicht den gleichen Lebensstil haben, aber es gibt wirklich so ein paar Kandidaten, wir werden jetzt natürlich keine Namen nennen, aber die wohnen 16 Tage lang dann auf diesem Fest und auch abseits sind die, wo du dir echt denkst, so, wow, okay, das ist ein Verhältnis zum Alkohol oder zu anderen Sachen, krass.
Und das war jetzt nicht so, dass ich mich dort jetzt jeden Tag da abgeschlossen habe, manchmal bin ich auch zum Abendessen. Aber es war trotzdem hart, ja.
Du sitzt gerade quasi auf gepackten Koffern. Es ist ein neuer Abschnitt, der gerade für dich beginnt. Du wirst eigentlich genau jetzt, du fährst jetzt nach dieser Aufnahme nach Köln zu den Haien, da wirst du jetzt Development Coach. Ist das was, du wirst ja so über die verschiedenen Generationen hinweg jetzt eigentlich auch arbeiten. Glaubst du, dass du diese letzten Jahre mit allen Höhen und Tiefen und deinen verschiedenen Blickwinkeln, die du jetzt auf Sport, auf Leistung, auf Psyche, Seele, alles hast, dass du das den Jungs, den Kids da oder auch den Erwachsenen, dass du das denen nochmal anders vermitteln kannst, als du es vielleicht vor ein paar Jahren gekonnt hättest?
Ich glaube schon, da habe ich mir auch in der letzten Zeit oft Gedanken drüber gemacht, wäre ich damals, hätte ich einfach durchgespielt, wäre ich denn überhaupt ein guter Coach gewesen oder wäre ich, wie es viele Coaches gibt, einfach nur ein guter Spieler gewesen und hätte keinen Peil von Trainer gehabt. Ich glaube schon, dass mich das einiges mit mir gemacht hat, dass ich da auch ein besseres Verständnis jetzt für Spieler mit ihrem Problem vielleicht habe, wenn die durch solche manche Probleme gehen, die ich vielleicht schon durchlebt habe. Und ja, ich muss auch erstmal für mich schauen, ist es was für mich? Muss da auch wieder täglich an mir arbeiten und besser werden. Ich weiß, dass ich da jetzt nicht hochkomme und schon Jahre im Trainergeschäft bin, sondern das ist auch wieder ein tägliches Lernen. Aber gerade das reizt mich. Ich freue mich auf einen neuen Abschnitt und bin schon aufgeregt, was mich da alles erwartet.
Wenn du nochmal in die Rückschau gehst, wo sind die größten Unterschiede zwischen dem Yannick von vor 8 Jahren, 10 Jahren und dem Mann, der heute vor mir sitzt?
Boah, ich war auch da wieder extrem. Ich war verrückt. Wenn ich weggegangen bin, war das früher zwar noch eine andere Zeit. Da war das normal, dass wir mit den Jungs alle losziehen und feiern gehen. So extrem habe ich dann aber auch wenn ich unterwegs war, morgens im Kraftraum gestanden und wusste, ich muss heute trainieren. Ich bin ruhiger geworden, gerade dann auch, als die Kinder geboren wurden. Viel mehr Erfahrung wie damals. Reflektierter. Immer noch ab und zu crazy, wo ich dann immer wieder in alte Muster verfall. Aber ja, Reise, die, glaube ich, auch so weitergehen wird.
Die Reise geht immer weiter. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf dieser Reise. Bei diesem neuen Kapitel, bei den Kölner Haien und bei deiner Reise zu dir. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, ey.
Gerne.
Wirklich.
Danke.
Was sehr, sehr Besonderes. Es gibt noch eine letzte Frage. Die ist immer die letzte Frage hier bei uns im Deep Dive. Die sogenannte Alien-Frage. Und funktioniert wie folgt. Stell dir einfach vor, Aliens landen auf der Welt und die haben keine Ahnung vom Menschen, wie der funktioniert, vom Sport, vom Eishockey, aber sie sehen dich, wie du dich im Kraftraum schindest, nachdem du dich davor die halbe Nacht weggemacht hast und sehen jemanden, der körperlich total leidet, der in gewisse Muster verfällt, dann seelisch auch leidet und sich immer wieder zurückkämpft und aber diesen Biss hat, diesen Willen, und sie verstehen nicht, warum das Ganze, warum es immer wieder der nächste Gipfelsturm beginnt, wenn man so tief im Tal ist. Deswegen fragen sie dich, Yannick, warum tust du dir das Ganze an? Warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Warum? Also damals war einfach immer nur bei mir so der Gedanke, ich möchte der Beste sein. Das war immer so das Bild im Kopf, ich möchte der Beste in Deutschland sein, sei das bei den U-Mannschaften. Ich mach's nicht für jemand anders, sondern für mich. Ich möchte mir beweisen, dass, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dass ich das erreichen kann, wenn ich da alles unterordne und alles dafür tue. Und Spaß gehört dazu, aber für mich ist meiste Disziplin und Wille. Das würde ich denen mitteilen, dass sie das versuchen sollten, wenn das denen ihr Ziel ist, erfolgreich zu sein, ihnen mit auf den Weg zu geben.
Dann richten wir denen das aus. Yannick, vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr Woche für Woche hier einschaltet. Bis nächste Woche. Danke euch. Ciao.
Ciao.